Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen uns heute Morgen einmal mit dem Begriff Gemeinde befassen und von den vielen Bibelstellen, die darüber sprechen, wollen wir eine zunächst herausgreifen. Matthäus 16, Vers 18. Da sagt der Herr Jesus zu Petrus: Aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus, und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ich muss ganz offen zugeben, dass ich viele Jahre hindurch für den Begriff Gemeinde wenig Verständnis und wenig Interesse hatte. Gott, der Herr Jesus, die Errettung, das ewige Leben, das waren alles Dinge, die mich sehr beschäftigten. Aber die Gemeinde. Und dann wurde ich auf ein Wort hingewiesen, das es mir doch angetan hat. In 1. Korinther 1 und in 2. Korinther 1 spricht Paulus von der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist. Das muss man sich einmal vorstellen. Der allmächtige Gott hatte damals in Korinth einen Kreis, von dem er sagte, das ist meine Gemeinde. Und da wurde mir auch bewusst, ob ich sage meine Gemeinde oder meine Versammlung oder mein Kreis oder meine Gruppe oder meine Gemeinschaft, das ist alles nicht so wichtig. Es geht darum, ob es Gemeinde Gottes ist. Dass es das überhaupt gibt, dass der allmächtige Gott, und wir müssen uns immer vor Augen halten, wer er ist, Schöpfer Himmels und der Erde, dass der einen Kreis hat, zu dem er sich bekennt. Das ist gewissermaßen ein Brückenkopf hier unter einer Menschheit, in der fast nur verschworene Gegner leben. Und da der diese kleine Gemeinde, die sein ist, die er erkauft hat. Natürlich ist auch in unseren Gemeinden vieles arm. Und da ist es von besonderer Bedeutung zu wissen, dass die Gemeinde in Korinth in mancher Beziehung arm war. Die waren bei weitem nicht vollkommen. Als erstes wird ihnen Uneinigkeit vorgeworfen. Dann lesen wir in Kapitel 5 von einem, der in schwerer sittlicher Verfehlung lebte. In Kapitel 11 wird uns gesagt, dass sie unordentlich zum Brotbrechen zusammenkamen. Kapitel 8 schon, dass sie vor Gericht gingen. Und da gab es doch tatsächlich solche, die sagten, es gäbe keine Auferstehung. Somit die schlimmste Irrlehre, die man verbreiten kann. Und Gott hat sich immer noch zu ihnen gehalten. Über Gemeinde gibt es eine Unzahl von Vorstellungen. Es gibt allein in Deutschland, wie man hört, über 1000 verschiedene Gemeinden. Ich will auch sagen, wie ich das sehe, das ist der tausendfache Versuch, ein Nachfolger Jesu zu sein, ohne gestorben zu sein. Indem ich immer noch auf meine persönlichen Rechte poche. Oswald Chambers sagt einmal, ein Christ hat nur ein Recht, auf sein Recht zu verzichten. Wenn man das einmal verstanden hat, dann weiß man, wo es lang geht. Viele sind sich einig, wie der Weg zum Heil ist, wie man Frieden mit Gott findet, aber über die Gemeinde gehen die Ansichten weit auseinander. Warum? Ist die Bibel so unklar? Nein. Aber die Bibel will nicht nur informieren, sie will uns verändern. 2. Korinther 5, Vers 15: Und er ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. In unserem Kern will das Evangelium uns verändern, dass wir nicht mehr uns selbst leben, sondern dem, der für uns gestorben ist und auferweckt worden ist, dem Herrn. Dann ein zweites. Je mehr man über das Evangelium nachdenkt, desto mehr wird einem bewusst, dass die Botschaft der Bibel, ich möchte sagen, fast unglaublich schön ist. Da wird uns gesagt, dass Gott unser Vater ist. Und in Johannes 16, 26 sagt der Herr Jesus sogar, ich sage nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Der Vater selbst hat euch lieb. Stellt euch das einmal vor, wir brauchen keinen Fürsprecher bei Gott. Der Vater selbst hat uns lieb. Allerdings eine Voraussetzung. Weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Und dann ist da noch ein dritter Punkt. Wir Menschen können Gott nicht sehen und auch die heiligsten Gottesknechte haben nicht über ihn verfügen können. Das gibt es nicht. Wir können Gott nur im Glauben nahen. Anders können wir nicht zu ihm kommen. Für uns Christen ist das Glauben immer etwas ganz Besonderes. Wir sprechen von Hebräer 11 und sagen, das wäre der Bericht von den Glaubenshelden. Den Ausdruck kennt Gott überhaupt nicht. Wir sind so erstaunt über Glauben, dass wir jubeln, wenn da einer große Gebetserfahrung berichtet. Ja, wenn einer darüber ein Buch schreibt, das wird sofort ein Bestseller. Oh, guck mal, Gott hilft tatsächlich. All die Begeisterung für diese Berichte kommt doch aus dem Unglauben. Und der Herr Jesus denkt ganz anders. Als die Jünger dem fahrsüchtigen Jungen nicht heilen konnten, Matthäus 17, da hat er gesagt, o ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein, bis wann soll ich euch ertragen? Wenn ich an das Wort denke, dann muss ich meinem Herrn immer danken, dass er mich bis heute ertragen hat. Ich bin auch keiner, der im Glauben immer vorne anmarschiert. Und das kann Gott mit Recht von uns erwarten. Und dann ist da noch eins. Gott gibt keine Auskunft über das, was kommt. Denken wir einmal an Abraham. Die ferne Zukunft war ihm geoffenbart worden. Ich werde dich zu einer großen Nation machen. Dein Name wird groß sein. Du wirst ein Segen sein für alle. Die ganz ferne Zukunft kannte Abraham. Und wie er da loszog, heißt es, Abraham zog aus, nicht wissend wohin. Den nächsten Schritt wusste er nicht. Den musste er im Glauben tun. Und das bleibt auch für uns. Auch für uns gilt das Wort aus Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und den, die ihn suchen, ein Belohner ist. Und ich glaube, gerade an diesem Versen können wir erkennen, wo wir mit unserem Glauben stehen. Glauben, dass Gott ist, ist eigentlich ganz leicht. Vor etwa 30, 40 Jahren, da hätte mir in Deutschland fast jeder auf die Frage, ob es einen Gott gibt, gesagt, ja, den muss es ja wohl geben, den Schöpfer, irgendwo muss ja alles herkommen. So dachte man damals noch. Und dann, dass Gott gütig ist, selbstverständlich hält keiner den Allmächtigen für einen Bösewicht. Aber zwischen der Überzeugung oder zwischen der Behauptung, Gott muss sein und Gott ist, dazwischen ist der große Unterschied. Ist Gott für mich die letzte Wirklichkeit, nach der ich mein Leben ausrichten kann, dem ich vertrauen kann? Aber jetzt zurück zur Gemeinde. Man kann bei der Gemeinde zunächst drei Bereiche unterscheiden. Die Ortsgemeinde, das sind alle Christen in einer Stadt. Die Weltgemeinde, das sind alle, die zurzeit auf der Erde leben und Kinder Gottes sind. Und dann die Gesamtgemeinde, das sind alle, die von der Zeit der Apostel bis heute an gelebt haben, von denen die meisten im Glauben entschlafen sind. Und nun wird uns gesagt, dass diese Gemeinde unserem Herrn sehr wichtig ist. In Matthäus 16 lesen wir, soweit ich weiß, das einzige Mal von der Gemeinde des Herrn. Wir sprechen am meisten von der Gemeinde Jesu Christi. Die Bibel spricht fast immerzu von der Gemeinde Gottes. Und der Herr Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Das heißt, die Gemeinde wird während der ganzen Zeit unter dem bewussten Angriff des Teufels stehen. Der hat es auf niemanden mehr abgesehen als auf die Gemeinde. Und jetzt müssen wir einmal über eine Frage nachdenken, die manche sich noch gar nicht gestellt haben wird. Warum hat der Herr Jesus eigentlich keine Gemeinde gegründet? Wenn der Apostel Paulus irgendwo ankam oder einige Menschen zum Glauben kamen, sofort hat er Gemeinde gegründet. Er hat die Jünger abgesondert, die mussten zusammenstehen, Gemeinde. Und der Herr in Kapernaum hat er sogar gewohnt, wird uns gesagt. Da hat er die meisten Wunder getan. Und dann zog er weg, gründete keine Gemeinde. War denn nicht dadurch alles vergeblich? In Nazareth hat er keine gegründet. Wie oft war der Herr Jesus in Jerusalem? Er hätte doch da mal eine Zelle gründen müssen, mal anfangen. Hat er nicht gemacht. Warum? Ich glaube, eine Antwort geben zu können. Gemeinde des lebendigen Gottes kann ohne den Heiligen Geist nicht bestehen. Der muss in dieser Gemeinde sein, der muss wirken, der muss geben, anders nicht. Und darum konnte keine Gemeinde gegründet werden, bevor der Heilige Geist ausgegossen war. Und darum müssen wir uns darüber im Klaren sein, alles, was in der Gemeinde geschieht, muss unter der Wirkung des Heiligen Geistes stehen. Heute ist es sehr schwer, an einem Ort wirklich die Ortsgemeinde herauszufinden. Wir brauchen ja nicht zu denken, das ging in einem kleinen Dorf besser. Ich kenne einen kleinen Ort von etwa 400 Einwohnern und da sind drei Gemeinden. Und ich möchte sagen, alle drei erkennen und verstehen wirklich das Evangelium. In allen dreien sind echte Christen und doch sind sie nicht eins in der kleinen Stadt. Heute fehlt auch sehr vielen Menschen das Gemeindebewusstsein. Mir sagte vor Jahren schon ein Bruder in unserer christlichen Versammlung in Lüdenscheid, ach, ich könnte genauso gut zu einer anderen Gemeinde gehören. Kein Verständnis dafür. Am schlimmsten ist das bei den Eltern und ihren Kindern. Da kann man etwa Folgendes hören. Ja, unser Junge, der hat ein Mädchen aus der evangelischen Kirche geheiratet. Der Vater ist Presbyter. Jetzt gehen die in die Kirche. Solange sie irgendwo hingehen, bin ich schon zufrieden. Und wie ist mit deiner Tochter? Ja, der hat Katholiken geheiratet. Und die gehen jetzt in die katholische Kirche. Aber auch da wird ja Gottes Wort gesagt. Ich bin zufrieden, solange sie nur irgendwo hingehen. Da herrscht eine Großzügigkeit. Das ist ganz erstaunlich. Wissen die eigentlich gar nicht, was Gemeinde des lebendigen Gottes ist? Es gibt wirklich Christen, die wechseln die Gemeinde, weil sie in einem anderen Kreis öfter zum Kaffeetrinken eingeladen werden. Lehre ist denen gar nicht wichtig. Da fragen die auch gar nicht nach. Wie dachte denn der Herr, wie dachten denn die Apostel über Lehre? Das Erste, was uns in der Offenbarung von der Gemeinde gesagt wird, Apostelgeschichte 2, Vers 42, ist dieser bekannte Vers, sie verharrten aber. Und dann kommen vier Dinge. Und das Erste ist, in der Lehre der Apostel. Damit fängt alles an. Danke. Sie verharrten in der Lehre der Apostel. Wenn wir davon abweichen, ja, was kommt denn, wenn ich nicht die Lehre der Apostel nehme, die Lehre des Herrn, die Lehre Gottes? Dann bringe ich doch meine eigene Lehre oder die ich von einem anderen übernommen habe. Wir müssen doch dabei bleiben. Und dann denken wir einmal an das bedeutende Wort aus Apostelgeschichte 20, Vers 26. Das wollen wir einmal lesen. Deshalb bezeuge ich an dem heutigen Tage, dass ich rein bin von dem Blute aller. Denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Überlegen wir doch einmal, was Paulus sagt. Paulus sagt damit, wenn ich euch nicht den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt hätte, dann lastet die Blutschuld auf mir. Bloß weil ich euch alles gesagt habe, darum bin ich rein von dem Blute aller. Das sagt uns, dass wir nicht nur mit einem Teil kommen können, dass wir wirklich die ganze Lehre bringen müssen. Dann sehen wir doch auch mal, was der Herr Jesus in Matthäus 7, Vers 15 von dem falschen Propheten sagt. Auch das sollten wir uns sehr deutlich merken. Da heißt es, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Der falsche Lehre bringt, der ist nicht einer, der die Gemeinde stört oder etwas Unruhe stiftet. Der Herr Jesus vergleicht den mit einem reißenden Wolf, mit einem, der die Schafe umbringt. Das muss uns doch mal bewusst werden. Die Lehre, die ist unheimlich wichtig. Da müssen wir aber auch sehen, dass die Gemeinde als solche unserem Herrn wichtig ist. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Habet nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, welche er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen. Nicht nur der einzelne Gläubige ist erworben, die Gemeinde ist erworben durch das Blut des Sohnes Gottes. Und dann noch ein Wort aus 1. Timotheus 3, das uns zeigt, welche Rolle der Gemeinde zukommt. Eine außerordentlich wichtige Rolle, die auch wieder mit der Lehre zu tun hat. 1. Timotheus 3, Vers 14. Diese schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, auf dass du wissest, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Wenn wir uns das vor Augen halten, dann sehen wir, dass die Gemeinde da noch eine ganz gewaltige Aufgabe hat. Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Dann will ich noch ein erstaunliches Wort über die Gemeinde lesen, das wir in Matthäus 23, Vers 8 bis 10 finden. Ihr aber lasst euch nicht Rabbi nennen, denn einer ist euer Lehrer, ihr alle aber seid Brüder. Ihr sollt auch nicht jemand auf der Erde euren Vater nennen, denn einer ist euer Vater, der in den Himmel. Lasst euch auch nicht Meister nennen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Das sind Worte, die sind kaum zu übertreffen. Da ist eine Gruppe von Menschen, die haben einen Meister, Jesus Christus, einen Lehrer, den Heiligen Geist, einen Vater, den großen Gott im Himmel. Und sie alle sind Brüder. Ich darf auch sagen, Brüder und Schwestern. Brüder sind nicht alle gleich, ganz gleich, aber alle von derselben Art. Und die großen Posten in der Gemeinde, die sind alle besetzt. Und die sind wunderbar besetzt. Die wollen wir auch gar nicht ändern. Da ist der Vater, da ist der Herr, da ist der Heilige Geist. Und wer das erkannt hat, der schätzt sich glücklich, dass er in diesem Kreis Bruder und Schwester sein kann. Das ist mit Abstand die vornehmste Gesellschaft, die es auf dieser Erde gibt. In England haben sie einen vornehmen Segel-Yachtclub. Und einmal wollte der britische Premierminister Heath auch Mitglied werden. Aber da musste eine bestimmte Frist abgewartet werden, die hat er verpasst. Hat er noch ein ganzes Jahr warten müssen, obwohl er Premierminister war. Aber der Yachtclub, der ist nichts im Vergleich zur Gemeinde des lebendigen Gottes. Gott, unser Vater, Jesus, unser Meister, der Heilige Geist, unser Lehrer. Wir sollten alle viel mehr Selbstbewusstsein haben und uns freuen, dass wir zu dieser Gemeinde gehören. Was ist da unsere Aufgabe? Den Brüdern und Schwestern fallen Aufgaben zu. Das ist ganz sicher. Aber das Haupt ist immer der Herr. Darauf komme ich noch zu sprechen. Nun wissen wir, dass es nur ganz wenig Gemeinden gibt, in denen dieser Grundsatz beibehalten wird. Ihr alle seid Brüder. Das hat schon sehr früh angefangen. Ich lese ab und zu Hause in einer kleinen Kirchengeschichte, die mir in der Schule furchtbar langweilig war. Aber heute freue ich mich, dass ich sie noch habe. Da kann man zum Beispiel lesen, dass Ende des ersten Jahrhunderts die Erwartung auf das Kommen des Herrn nachließ. Und das hatte zur Folge, dass die Christen anfingen, einen lockeren Lebenswandel zu führen. Die Kirche wusste nicht, wie sie das stoppen sollte. Und da hat sie den Unterschied zwischen Laien und Geistlichen gemacht und hat von den Geistlichen einen einwandfreien Lebenswandel nach ihren Maßstäben gefordert, während sie den Laien weithin Freiheiten gestattete. Seht, da war schon der Gedanke weg, ihr alle seid Brüder und der Christus ist unser Meister, der Heilige Geist, unser Lehrer. Und dann fing man an, alles mit dem Verstand zu klären. Da als Lehrer durfte nur noch auftreten, wer studiert hat. Die Kirchen haben alle ihre eigenen Satzungen. Sie sprechen zwar nicht von Paragraphen, sondern von Artikeln, läuft aber aufs selbe hinaus. Alles läuft nach genau vom Menschen festgelegten Plan. Und was sagt unser Herr? Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Und dann will ich noch dazu ein Wort aus 1. Korinther 3, Vers 19 lesen, das uns auch zeigt, wie der Apostel Paulus die Gemeinde sieht. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott, denn es steht geschrieben, der die Weisen erhascht in ihrer List. Auffallend ist, dass wenn in unserer Zeit von Gemeinden gesprochen wird, immer Zahlen genannt werden. Zum Beispiel der berühmte Yonggi Go aus Indonesien, der ist deshalb so bekannt, weil seine Gemeindeglieder nicht nach Tausenden, sondern nach Zehntausenden zählen. Und dann ist man ja wer. Da habe ich mich mal gefragt, was steht denn eigentlich im Neuen Testament über Zahlen, wenn es um die Anhänger, die Jünger Jesu geht. Da haben wir vor Karfreitag nur zwei Zahlen. Der Herr hat einmal 4 und einmal 5.000 gespeist. Vor Karfreitag bis Pfingsten haben wir wieder zwei Zahlen. Er ist mehr als 500 Brüdern erschienen und 120 waren zum Gebet vereint vor Pfingsten. Und nach Pfingsten haben wir wieder zwei Zahlen. Am ersten Tag kamen 3.000 zum Glauben, kurz darauf 5.000. In der Offenbarung werden Zahlen genannt, aber wenn man genau hinschaut, keine einzige, die Angaben macht über die Anzahl der Erretteten. Gott denkt also ganz anders als wir. Wir stehen da immer und zählen und rechnen. Und bei ihm gilt der alte Grundsatz, er sieht das Herz an. Es gibt verschiedene Bilder von der Gemeinde Gottes im Neuen Testament. Ihr merkt, mein Thema ist so groß, ich kann gar nicht auf alles eingehen. Die Gemeinde wird zum Beispiel die Braut des Lammes genannt, darüber will ich gar nichts sagen. Dann wird sie der Tempel Gottes genannt, darüber nur einige wenige Sätze. In 1. Korinther 3, Vers 16, lesen wir etwas darüber. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und solche seid ihr. Im Alten Testament finden wir außerordentlich viele Gerichtsandrohungen. Im Neuen Testament, soweit ich weiß, nur ganz wenige. Zum Beispiel Galater 1, Vers 8, wer ein anderes Evangelium verkündigt, der sei verflucht. 1. Korinther 16, 22, wer den Herrn Jesus nicht liebt, der sei verflucht. Und hier werden Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Aber was wir uns besonders ansehen sollten, ist die Aussage, die Gemeinde ist der Leib des Christus. Und dazu wollen wir zwei Bibelworte lesen. Das erste aus Epheser 1, Vers 22. Und Gott hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, welche sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Dann ein Wort aus Kolosser 1 von Vers 24 an. Und jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleische, was noch rückständig ist, von den Drangsalen des Christus für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Das ist eine ganz gewaltige Aussage. Hier wird uns also gesagt, dass die Gemeinde, die Gläubigen, der Leib des Christus sind. Und in 1. Korinther 12, dem großen Kapitel über die Gemeinde, erläutert der Apostel das im Einzelnen. Er sagt uns, Christus ist das Haupt und wir sind Glieder an seinem Leibe. Und das sollen wir so verstehen wie auch bei einem Leib. Im Haupt sitzt die Zentrale, sagt, was geschehen soll. Ausführende Organe sind die Glieder. Wenn mein Kopf den Gedanken fasst, hinauszugehen, ist er auf die Füße angewiesen, die ihn hinaustragen. Wenn ich etwas trinken will, brauche ich meine Hand. Die Glieder sind da, um den Willen des Hauptes zu tun. Wenn ich nun weiß, wer das Haupt ist, dann ist das eine ganz vornehme Aufgabe, dass ich den Willen des Hauptes tun darf. Und jetzt geht es darum, fühlen wir uns als Glieder am Leibe des Christus? Also eine ganz wichtige Frage. Dann sind wir alle voneinander abhängig. Keines unserer Glieder könnte alleine existieren. Wir können nicht einmal auf eins verzichten. Selbst wenn wir es noch haben, sagen wir mal, wenn Fuß gebrochen ist, sind wir in einer jämmerlichen Situation, gehen auf Krücken umher. Wir sind tatsächlich eine auf den anderen angewiesen. Und der Gedanke ist so wenig zu finden. Die meisten erwarten, dass jeder Christ eine Gemeinde in sich ist, dass er ein Bibellehrer ist, dass er ein Hirt in der Gemeinde ist, dass er Kranke besucht, dass er Evangelium verkündigt, dass er absolut alles macht, was da ist. Der Gedanke des Neuen Testamentes ist ein anderer. Wir haben Aufgaben. Jeder eine spezielle. Da brauchst du auch keine mehr zu verkrampfen. Seht mal, es gibt Artisten, die können auf ihren Händen gehen. Richtig, gar nicht fertig. Aber für die ist das auch noch schwer. Die sind glücklich, wenn sie wieder umschwenken und auf den Füßen weiter marschieren können. Solange sie auf den Händen gehen, ist das verkrampft. Wenn sie auf den Füßen gehen, ist das richtig. Und so muss jeder die Aufgabe tun, die ihm vom Haupt bestimmt ist, zugedacht ist. Ich will ein Wort dazu lesen aus Römer 12, Vers 5. Römer 12, Vers 5. Also sind wir die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, Ist da Weissagung? So lasst uns weissagen nach dem Maße des Glaubens. Ist sei Dienst, so lasst uns bleiben im Dienst. Es sei der, der lehrt, in der Lehre. Der, der ermahnt, in der Ermahnung. Der, der mitteilt, in Einfalt. Der, der vorsteht, mit Fleiß. Der, der Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Lauter unterschiedliche Aufgaben, das Haupt befiehlt, das einzelne Glied leistet seinen Beitrag. Und da darf der Einzelne auch wissen, ich bin gar nicht auf meine Leistungsfähigkeit angewiesen. Von mir wird erwartet, dass ich das tue, was mir befohlen wird. Soldaten lernen. Ein Untergebener war nie verantwortlich für das, was dabei herauskam, wenn er einen Befehl ausführte. Er war nur verantwortlich dafür, den Befehl auszuführen. Für das Ergebnis war der verantwortlich, der den Befehl gegeben hatte. Und genauso ist es mit uns. Unser Herr befiehlt, es geht bei uns darum, dass wir ihm folgen. In 1. Korinther 12, wie ich schon sagte, finden wir nun viele Aussagen im Einzelnen über die Gemeinde. Und ich will zunächst einmal aus diesem großen Kapitel den Vers 27 lesen. Da steht genau das, was wir soeben schon hörten. 1. Korinther 12, Vers 27. Ihr aber seid der Leib des Christus und Glieder in Sonderheit. Ein Leib und wir sind seine Glieder. Und darum redet der Apostel Paulus die Thessalonicher einmal an mit den Worten von Gott geliebte Brüder. Stellen wir uns einmal vor, wir könnten uns alle so sehen. Also ich gebe zu, wir haben in unserer Versammlung in Lüdenscheid einige Brüder, über die bin ich nicht immer glücklich. Da ist einer, der betet mindestens doppelt so oft und dann doppelt so lange, wie man beten sollte. Was soll man da machen? Und da sind noch andere Dinge. Wenn ich aber dann einmal sehe, er ist ein von Gott geliebter Bruder, dann sieht sofort alles wieder anders aus. Dann verschwinden all diese menschlichen Beurteilungen. Dann verschwinden diese Kleinigkeiten, an denen wir oft hängen. Von Gott geliebter Bruder, von Gott geliebte Schwester, sind wir das. Jetzt geht es um die Frage, wer gehört denn zur Gemeinde? Und da kommen wir zu einer grundsätzlichen Aussage, die wir immer im Auge halten müssen. 1. Korinther 12, Vers 13. Denn auch in einem Geiste sind wir alle zu einem Leibe getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt. Jetzt überlegen wir einmal diese beiden Ausdrücke. Mit einem Geist getauft, mit einem Geist getränkt. Ich glaube, der zweite sagt uns noch mehr. Es ist ja ein Unterschied, ob ich etwas nass mache oder ob ich etwas tränke. Nehmen wir einmal an, ich tauche einen Schwamm in Wasser, der ist getränkt. Der ist voll Wasser, da ist kein Eckchen mehr, wo kein Wasser ist. Mit einem Geist getränkt. Und da sehen wir wieder, Gott muss in uns wirken. Gott muss uns seinen Geist gegeben haben. Ich habe gestern schon gesagt, außer dem Vater im Himmel ist da niemand, der mich so sehr liebt wie der Herr Jesus. Es gibt aber auch keinen, der so wenig von mir hält wie der Herr Jesus. Er sagt dir und mir, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn er wenigstens gesagt hätte, ohne mich wird es schwierig, ohne mich könnt ihr wenig tun. Er sagt nichts. Ist so erbärmlich, nicht wahr? Er sagt uns also, dass wir bis ins Letzte auf ihn angewiesen sind. Wenn wir das doch einmal verstehen, dann würden wir nur noch danach ausschauen, Herr, handle ich nach deinem Willen, Herr, gefalle ich dir. Mit einem Geist getauft, mit einem Geist getränkt. Das große Wunder ist, dass der allmächtige Gott sich um uns kümmert. Ich frage mich oft, wie ist das möglich? Er ist doch der Schöpfer. Von meiner Sorte gibt es zurzeit mehr als 5 Milliarden. Und da soll sich der noch um mich kümmern. Ich bin doch nicht einmal als Mensch etwas von Bedeutung. Wenn ich zum Bürgermeister will, habe ich sogar noch Mühe anzukommen. Und dann soll der große Gott sich um mich kümmern. Ich kann nur eine Erklärung finden. Die steht im 1. Kapitel der Bibel. Ich bin im Bilde Gottes geschaffen. Und da steht da 4-mal. Erst spricht der Vater mit einem anderen. Lasst uns Menschen machen. In unserem Gleichnis, in unserem Bilde. Und dann heißt es weiter, und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn. Das zeigt, dass wir unendlich vornehme Abstammung sind. Gegen den Gedanken läuft natürlich der Teufel an und will uns begreiflich machen, wir stammen vom Affen ab. Und die Bibel sagt uns, wir stammen von Gott ab. Wenn uns das wieder einmal bewusst wird, dann bekommt die ganze Welt ein anderes Aussehen. Und nun geht es darum, dass ich mit dem Heiligen Geist erfüllt bin. Da finden wir eine interessante Stelle in Apostelgeschichte 19, Vers 2. Da begegnet der Apostel Paulus 12 Jüngern. Und wisst ihr, was er die fragt? Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Aus der Frage ziehe ich 2 Schlüsse. Paulus, dieser gesegnete Mann, der konnte denen nicht ansehen, ob sie den Heiligen Geist hatten. Darum hat er sie gefragt. Er stellte doch keine Fixierfragen. Aber noch eins. Paulus wusste, wenn einer den Heiligen Geist empfangen hat, der weiß das. Also kann ich ihn fragen. Stell dir vor, ich treffe hier einen, wir sehen mir, könnte ich ja sagen, ist er wohl verheiratet oder nicht, kann ich ihn nicht ansehen. Und sage ich mir, ich frage ihn, er weiß es bestimmt. Ja. Und so sagt Paulus, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Der, der ihn empfangen hat, der weiß das. Und der, der es nicht weiß, dem sage ich ganz vorsichtig und ganz leise, dann hast du ihn eben nicht. Das ist etwas so Großes, etwas so Umwälzendes, dass das gar nicht von selbst heimlich geschehen kann. Wer ihn hat, der weiß es. Und ich muss ihn haben. Römer 8, Vers 8. So viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Kinder Gottes. Wer dich durch den Geist Gottes geleitet? Das kann ich doch auch wissen. Ich kenne doch meine Ziele, ich kenne doch meine Interessen. Wenn ich durch den Geist Gottes geleitet werde, das ist sofort deutlich erkennbar. Der Geist Gottes überwindet die größten Gegensätze. Wir wollen dazu einmal Galater 3, Vers 28 lesen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Weib, denn ihr alle seid eine in Christus. Die Gegensätze, die uns hier vorgestellt werden, die haben wir heute gar nicht. Die Juden, die dachten so verächtlich über die Nichtjuden, dass ein Jude nicht einmal mit einem Nichtjuden am Tisch sitzen wollte. War auch nicht nach Gottes Gedanken vom Alten Testament her. Die sahen im Nichtjuden einfach einen unwürdigen Menschen, niedere Klasse. Dann Sklave und Freier. Ein Sklave war doch das Eigentum seines Herrn, der konnte mit ihm machen, was er wollte, konnten sogar totschlagen, war wie ein Stück Vieh. Und die waren nun in einer Gemeinde zusammen und die Gegensätze waren überwunden. Da saßen sie, Jude und Grieche, Sklave und Freier. Ist das nicht etwas Herrliches? Der Mann und Weib. Ich glaube, die Frauen heute, die wissen überhaupt nicht, was sie dem Herrn Jesus alle verdanken. Wenn die das wüssten, und wenn sie noch so finstere Heiden wären, dann würden sie doch jeden Monat einmal in die Kirche gehen und sich bei ihnen bedanken. Wenn die wüssten, wie es zum Beispiel bei den Mohammedanern aussieht, oder bei den Eingeborenen in Afrika, ja, die Männer liegen auf der faulen Haut Und die Frauen können das Feld bestellen. Das ist doch ein Skandal. Aber das ist so. Und wer hat die große Wende gebracht? Die Botschaft unseres Herrn. Das müssen wir auch einmal sehen. Aber nun muss ich noch etwas sagen. Der Geist Gottes überwindet diese Gegensätze. Er überwindet aber nicht alle. Hier komme ich auf den Begriff der Toleranz. Es gibt Leute, die wollen überhaupt keine Gegensätze mehr haben. Die sagen, wie? Alle Gegensätze überwunden. Nein! Einige Gegensätze sind sogar besonders stark. Wir lesen in 2. Korinther 6 von Vers 14 an. Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht und Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus und Belial? Und welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Toleranz gibt es bei Gott nicht. Gott steht immer auf der Seite von Wahrheit und Recht. Und da sind solche, von denen uns die Bibel ganz klar sagt, dass sie verloren gehen. Gar kein Zweifel. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Das steht völlig fest. Das müssen wir auch sehen. Unser Gott ist nicht tolerant. Ich lasse neulich eine nette kleine Bemerkung über Toleranz. Hinter dem Gedanken der Toleranz steckt oft der Gedanke, vielleicht hat der andere doch recht. Den Gedanken können wir ja gar nicht haben. Wir bauen ja nicht auf unsere eigenen Auffassungen, wir bauen ja auf das Wort Gottes. Und da kann nicht der Gedanke kommen, vielleicht hat er noch ein anderer recht. Nun ein weiterer Gedanke. Wo eine Gemeinde recht steht, da ist Einheit. Wenn wir allerdings in das Neue Testament hineinschauen, so müssen wir mit Bedauern feststellen, dass fast so alt wie die Gemeinde auch die Uneinigkeit ist. Beim Korinthern gab es mehrere Gruppen. Dem Philippern schrieb der Apostel einen ergreifenden Appell für die Einheit und den Ephesern hat er sie klar und sachlich nachgewiesen, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller. Er hat die Epheser auch nicht aufgefordert, die Einheit zu machen. Er hat sie aufgefordert, die Einheit des Geistes zu bewahren. Und hier stehen wir vor einer ganz großen Tatsache. Das Gute und Große können wir nicht machen, leider können wir es zerstören. Und davor werden wir gewarnt. Und nun will ich ein Wort lesen, das uns zeigt, nicht wie wichtig, sondern wie notwendig, wie unerlässlich Einheit ist. Das steht in Lukas 11, Vers 17. Da er aber ihre Gedanken wusste, sprach er zu ihnen: Jedes Reich, das wider sich selbst entzweit ist, wird verwüstet und Haus wieder Haus entzweit fällt. Unser Herr sagt damit nicht, er sagt nicht, das kann verwüstet werden, es wird verwüstet und das Haus, das nicht einig ist, fällt. Einheit muss sein nach den Gedanken unseres Gottes, nach allen vernünftigen Überlegungen. Und was ist das große Hindernis an der Einheit? Unsere Ich-Sucht. Wenn ihr wüsstet, wie viele leidende Brüder sich selber noch suchen, sich selber noch zeigen wollen. Ich muss auf der Konferenz doch noch was sagen. Ich muss doch einen guten Eindruck machen. Und schon ist alles dahin. Wie viele gibt es, die mächtig von sich erzählen? Paulus hat auch einmal von sich gesprochen. Wisst ihr, was er da sagt? Ich bin ein Tor geworden. Ihr habt mich gezwungen. Am liebsten sagt er gar nichts von sich. Es kann und darf in der Versammlung Gottes keine Selbstverwirklichung geben. Selbstverwirklichung ist heute das große Ziel. Heute sagt man jedem, du hast Kräfte in dir, die musst du herausholen. Du bist wer, du musst dich behaupten, du musst dich durchsetzen, positives Denken. Und dann wird doch tatsächlich Gott noch herangezogen, der soll diesem Burschen, der da positiv denken will, noch Rückendeckung geben. Die Bibel sagt etwas ganz, ganz anderes.
Am schönsten hat Johannes der Täufer gesagt, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Wenn sie ihn fragten, wer bist du denn? Ich sagte er, ich bin die Stimme eines Rufenden. Er sagte also, ich leihe meinem Herrn nur meine Stimme, mehr nicht. Alles andere ist bei ihm. Wenn wir dahin kommen, dann sind wir brauchbar. Nun zu 1. Timotheus 3, Vers 15. Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Wie ich schon gestern Abend sagte, hat der Herr Jesus vor Pilatus das herrliche Wort gesprochen. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, auf dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Fügt allerdings hinzu, wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Wir Menschen können die Wahrheit nicht finden. Wir suchen sie, wir finden sie aber nicht. Ich will drei Vertreter nennen. Erst einmal einen Verwaltungsbeamten, Pilatus, bei den Römern. Er war sicher ein intelligenter Kerl. Und als der Herr Jesus sagt, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, auf dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe, hat Pilatus nur gesagt, was ist Wahrheit? Und dann ist er rausgegangen zu den hohen Priestern. Mit einem, der vor der Wahrheit sprach, wollte er nichts zu tun haben. Buddha, einer der bekanntesten Religionsstifter, hat am Ende seines Lebens von sich gesagt, ich habe die Wahrheit nicht gefunden. Vor Jahren schon las ich ein Buch von Weichschädel über die Philosophen. Er geht sie alle durch, vom allerersten. Und das letzte Kapitel nennt er Wittgenstein oder das Ende der Philosophie. Wittgenstein ist nämlich tatsächlich das Ende der Philosophie. Er hatte einen wunderbaren Traktatus geschrieben und meinte, alle Fragen wären gelöst und viele stimmten ihm zu. Und nach einigen Jahren hat er gesagt, der ganze Traktatus ist Unsinn, schmeißen wir weg. Das ist wirklich das Ende der Philosophie. Wir sind nicht in der Lage, die Wahrheit zu finden. Und nun hat unser Herr sie uns geoffenbart. Und die Gemeinde soll Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit sein. Wir sollen den Menschen die großen Tatsachen verkünden, dass Gott heilig ist, dass Gott gütig ist, dass Gott uns liebt. Ich spreche oft und gern über die Heiligkeit Gottes. Und ich weiß, man nimmt mir das manchmal übel. Und dann wird mir gesagt, Gott wäre doch Liebe. Gott ist auch Liebe. Gott ist aber auch heilig. Und wir betonen so gern, dass sich am Kreuz von Golgatha die Liebe Gottes zeigt. Wisst ihr, dass sich am Kreuz auch die Heiligkeit Gottes zeigt? Man kann es auf eine ganz einfache Formel bringen. Ohne Gottes Liebe wäre das Werk am Kreuz nicht möglich gewesen, stimmen alle zu. Ohne Gottes Heiligkeit wäre das Werk am Kreuz nicht nötig gewesen. Wenn Gott nicht der Heilige wäre, hätte er sagen können, was, so viel Sünde, Schwamm drüber, sprechen wir nie wieder von. Alles erledigt. Das konnte er nicht, weil er der heilige Gott ist. Und als der Sohn Gottes nach Golgatha ging, da ging er aufgrund der Heiligkeit Gottes, weil Gott Sünde nicht dulden kann. Gott wollte uns nicht verdammen. Darum sandte er seinen Sohn als unseren Erlöser. Und wer die Möglichkeit nicht wahrnimmt, der geht verloren. Der hat die letzte Chance verpasst. Golgatha ist Gottes letztes Angebot. Aber es basiert wie immer auf den beiden Säulen, Heiligkeit und Liebe. Was sind nun die Kerngedanken, die die Gemeinde vertreten soll? Die Gemeinde ist ja Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Und ich denke, jeder, der in der Gemeinde einen Dienst tut, der sollte sich fragen, was muss ich denen sagen, was brauchen die? Ich kann mich nicht einfach dahinstellen und sagen, oh, ich habe so schöne, tiefe Gedanken über Ruth, die will ich mal vortragen, die gehen so ans Gemüt, das müssen die alle hören. Ich muss mich fragen, was brauchen die? Und ich glaube, dann werde ich auf Gedanken kommen wie Nachfolge, Heiligung, Gotteserkenntnis, Zeugnisfähigkeit. All solche Gedanken werden mich bewegen. Aber ich muss mich fragen, was soll ich bringen? Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Heute gibt es viele, die wollen alles auf das Diesseits abstellen. Ich will da keine Namen nennen, wo es geschieht. Ihr wisst das vielleicht selber. Die wollen ihren Zuhörern Trost bringen, um die Einsamkeit zu überwinden. Trost, um die Bedeutungslosigkeit zu überwinden. Der Herr Jesus ist nicht gekommen nur für die Enttäuschten, nur für die Einsamen. Der ist für den richtigen, normalen Menschen gekommen, für den, der Verstand und Wille und Kraft hat, der sein Leben meistern will. Und dem sagt er, du brauchst mich mit all deinen Fähigkeiten. Warum denn? Weil du auf dem Weg in die Verdammnis bist. Unser Herr kam nicht nur für die Alten und für die Enttäuschten. Sehen wir einmal, wozu er Paulus berief. Apostelgeschichte 9, Vers 15. Dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen, vor Nationen und Könige und Söhne Israels. Und die Jünger Jesu, die 12, waren keine verkrachten Existenzen, war kein Drogensüchtiger und auch kein Trinker bei. Das waren ganz normale, vernünftige Männer. Und Nikodemus war auch kein Verkrachter. Das war ein angesehener Mann in Israel. Aber die empfanden, ich habe zu wenig. Mir fehlt etwas. Mir fehlt das Beste. Und darum kamen sie zum Herrn. Und unser himmlischer Vater, der verspricht uns keine Verbesserung unserer Lebensverhältnisse. Sonst hätte das ja auch schwer, nicht wahr? Einem, der in, sagen wir mal, in Nigeria wohnt, dem könnte man sagen, ihr kriegt es nochmal so gut wie in der Bundesrepublik, aber da sind wir ja schon drin, oder in Österreich. Also wenn Gott nicht mehr zu bieten hätte als das, dann könnten wir die Bibel zumachen. Ich will euch an das erinnern, was Gott sagt. 1. Thessalonicher 2, Vers 12. Wandelt nur würdig des Gottes, der euch beruft zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Das ist ein Ziel. Oder denken wir einmal an Offenbarung 3, Vers 21. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie ich mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Das Wort ist mir immer besonders kostbar. Wisst ihr auch warum? Der da überwindet, wo es am allerschwersten ist, der bekommt den allergrößten Lohn. Und wenn ihr deshalb ganz großen Widerstand habt, dann werdet ihr nicht müde. Je größer der Widerstand, wenn du überwindest, desto größer der Lohn. Versammlung, Gemeinde des lebendigen Gottes. Wenn uns bewusst wird, wer Gott ist, dann bekommen wir einen unheimlichen Respekt vor dieser Gruppe. Und dann verstehen wir auch, dazu können nur Menschen gehören, wie Paulus es ausdrückt. Mit einem Geist getauft, mit einem Geist getränkt. Damit wir da hineinpassen, muss Gott uns packen können, uns verwandeln können. Da muss ich auf Folgendes hinweisen. Es ist schon etwas ganz Großes, was von einem Christen gesagt wird. Wiedergeboren, neue Geburt. Aber in 2. Korinther 5 steht etwas noch Schöneres. Ist jemand in Christus? Da ist eine neue Schöpfung. Ist das nicht herrlich? Sind wir da hingekommen, durch Gottes wunderbares Erbarmen ganz neu Menschen zu sein, gelöst von sich, ausgerichtet auf Gott? Möchte Gott uns schenken, dass wir dem von Tag zu Tag näher kommen. Er will es und darum können wir es.